Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Antje Allroggen am Mikrofon, guten Tag. Was passiert, wenn ein Fotokünstler den menschlichen Körper mit körperfremden Bildfragmenten zusammenfügt? Das klingt beliebiger, als es wirklich ist, sagt unser Kunstkritiker über eine Berliner Ausstellung mit Fotoarbeiten von Thomas Florschütz. Im Laufe der Sendung mehr dazu. Was passiert, wenn Richard Wagner als Künstler mit antisemitischer Haltung in Israel aufgeführt werden soll? Auch darüber berichten wir. Bis heute ist das eigentlich dort ein Tabu. Und am Freitag machen sich 23 Objekte aus dem Berliner Ethnologischen Museum auf die Reise in ihr Heimatland Namibia. Wir beginnen aber in Cannes. Normal oder gewöhnlich ist in diesem Jahr aus bekannten Gründen dort ja wenig. Zur Halbzeit wollen wir heute auf die Nebenreihen schauen, also auf die Reihen, die außerhalb des Wettbewerbs laufen und um keine Palme ringen. Rüdiger Suchsland in Cannes für uns. Sie haben sich einige Filme aus diesen Nebenreihen für uns herausgepickt, in dem das Ungewöhnliche als gemeinsames Motiv gut sichtbar wird. Da ist Ihnen zuallererst der Film Die Naturgeschichte der Zerstörung des aus der Ukraine stammenden Regisseurs Sergei Losnitsa aufgefallen. Warum?
Ja, es geht natürlich ein bisschen darum, wenn man so aus dieser Masse der vielen Filme, die neben dem Wettbewerb laufen, etwas herauspickt, dann geht es schon darum, dass man ungewöhnliche Stile, Bildsprachen, überhaupt auch ungesehene Bilder findet. Zumindest wäre das für mich immer ein Leitfaden. Und dieser Film von Sergei Losnitsa, der hat ungesehene Bilder, zeigt sie en masse. Es ist auch ein ganz ungewöhnlicher Filmtypus. Es ist nämlich ein Montagefilm, ein Essayfilm. Das heißt, aus einer sehr persönlichen, subjektiven Perspektive hat Losnitsa dokumentarische Bilder aus den 30er und 40er Jahren zusammenmontiert. Und das Gemeinsame dieser Geschichte, das ist, dass er mit ihnen, es beginnt so mit idyllischen quasi Heimatfilmbildern. Man kann sich auch denken, dass die in der Nazizeit entstanden sind. Später sieht man auch tatsächlich Hakenkreuze, also es sind Alltagsbilder. Und das führt dann relativ schnell in den Krieg, in den Bombenkrieg. Und er erzählt eigentlich eine Geschichte, im Nachspann stellt sich auch heraus, von W.G. Sebald und seinen Überlegungen zum Luftkrieg und Literatur inspirierte Geschichte des Bombenkriegs im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir sehen Aufnahmen englischer, amerikanischer und deutscher Flieger, die Bomben abwerfen, die aber auch starten. Wir sehen Fabrikszenen, wir hören ganz wenige Reden von Politikern. Churchill und Goebbels zum Beispiel sind zu hören. Aber das ist wichtig zu sagen, dass das eigentlich ein stummer Film ist, der vor allem durch Musik und dann durch die Kraft seiner Bilder wirkt und in jeder Hinsicht ausgezeichnet ist.
Und wenn wir jetzt unseren Topos des Ungewöhnlichen noch ein bisschen weiter verfolgen, da sind Sie auf Olivier Assayas gestoßen mit seinem Film Irma Web, kryptischer Titel, läuft in der Reihe Cannes Premiere. Ungewöhnlich deshalb, Rüdiger Suchsland, weil Assayas da auf ganz vielen Ebenen über die Filmwelt spricht und ja wohl auch recht selbstironisch, oder?
Ja, sehr selbstironisch und selbstreflexiv. Er hat nämlich schon mal einen Film gemacht, der genauso heißt, Irma Webb, in den 90er Jahren. Das ist also, wenn man so will, ein Remake des eigenen Films. Und es geht in beiden Filmen darum, dass eine Hauptdarstellerin eine Figur spielt, die aus der französischen Stummfilmgeschichte stammt. Musidora heißt sie, auch eine charismatische Heldin der Surrealisten dann später. Und die tritt in Filmen auf. Gangsterfilme, kann man jetzt nicht erklären, was das ist. Und dieser Stoff wird halt nachgedreht heute. Und das passiert auch in der neuen Version von Assayas, und er reflektiert daneben eigentlich die Lage der Dinge in der Filmszene. Das heißt, es gibt viele Gespräche über Filme, noch viel mehr über Startum. Wir sehen vor allem auch, wie diese Menschen leben. Menschen, die von PR-Agenten, von persönlichen Assistenten umgeben sind, die quasi keinen Schritt unbeobachtet tun können, die Fans haben, die andere Filme vermarkten. Und das ist natürlich, wenn man sowas in Cannes sieht, dann denkt man nur, ja, muss man eigentlich nur rausgehen vor die Tür des Kinos, und da sieht man genau das Gleiche. Insofern ist es auch eine sehr bewusst gewählte Reflexion der Zustände in Cannes, und gleichzeitig ist es eine Hommage an die französische Filmgeschichte, die auch da in ein paar Ausschnitten vertreten ist. Es ist ein sehr virtuoser, auch humorvoller Film. Das liegt unter anderem auch am deutschen Schauspieler Lars Eidinger, der hier nämlich einen deutschen Schauspieler spielt, auch wieder reflexiv, der auch noch drogensüchtig ist und der eine Nervensäge für alle Beteiligten ist, das ist alles ziemlich lustig. Und es ist gut, dass es bei dem Ernst der Zeiten in manchen Filmen dann auch lustig ist.
Und der dritte Film, über den wir noch ganz kurz sprechen wollen, das ist zwar ein klassischer Genrefilm, aber ungewöhnlich, auch wohl deshalb, weil er ein türkischer Film ist und sich was traut. Kann man das so sagen?
Ja, der türkische Regisseur Emin Alper ist in der Reihe Un Certain Regard vertreten. Und man kennt ein paar Filme von ihm schon. Stellt sich ja bei den Türken immer die Frage, wie weit können die eigentlich von den eigenen Verhältnissen erzählen, ohne mit den Zensurbehörden und mit der Politik in ernsthafte Probleme zu kommen. Und er hat wirklich eine Art, ja, wenn man so will, Western und Film-Noir-Thriller gemacht, der in einem Dorf auf dem Land spielt. Und da kommt ein neuer Staatsanwalt und muss einen Fall, da geht es um Wasserrechte, untersuchen. Sowas kennt man aus dem Western. Es gibt zwei Familien, zwei Clans, die gegeneinander kämpfen. Das ist ein ziemlich virtuos inszenierter Film und je länger er dauert, umso mehr denkt man, meine Güte, das ist doch eigentlich genau wie heute in der Türkei. Also es gibt einen wilden Mob, der eine Hetzjagd auf diesen Staatsanwalt macht. Es wird eine Zeitungsredaktion gestürmt und solche Sachen. Insofern hat man auch solche Genrestoffe in Cannes und sieht, wie vielfältig diese Filmreihen sind, wenn wir nur diese drei Filme nehmen, Film im Film im Film. Und dann ein Genrefilm und ein Dokumentarfilm mit alten Bildern. Das ist schon eine runde Sache.
Alles außergewöhnlich. Die Nebenreihen auf dem Filmfestival von Cannes. Ganz schön was los, da hörten wir in diesem Jahr. Rüdiger Susland war das für uns live von der Croisette. Vielen Dank. Gerade war in Cannes auch der Film Crimes of the Future zu sehen von David Cronenberg. Da werden menschliches Fleisch, Metall, Körper und Technik montiert und seziert. Nichts für schwache Gemüter sicherlich. Dagegen wirken die fotografischen Bilder von Thomas Florschütz sehr ästhetisch, obwohl auch hier menschliche Körper zerlegt und sozusagen umverteilt, überlagert werden. So auch der Titel der Ausstellung, über die wir jetzt reden, Überlagerung. Thomas Florschütz, Vorschütz, wurde 1957 in Zwickau geboren. Sehr schnell war es ihm von dort aus gelungen, auch jenseits der Mauer von sich hören zu lassen. An seine erste Reise in den Westen 1987 schloss sich fast unmittelbar eine Einladung nach Amerika zum Houston Photo Fest 1988 an. Den Aufenthalt nutzte er, um einige Monate in New York zu bleiben und die DDR für immer zu verlassen. Heute gilt er als einer der international bekanntesten Fotografen. Das Berliner Haus am Waldsee zeigt nun neue Arbeiten und Carsten Probst hat sie gesehen.
Thomas Florschütz lediglich einen Fotografen zu nennen, wäre eine glatte Untertreibung. In seinen Arbeiten der späten 1980er Jahre und der frühen 90er hat er den menschlichen Körper mit seinen Bildern zerteilt und zu zeichenhaften Bildtableaus umgeformt. Vier Armfragmente bilden eine Kreuzform, sechs einzelne Finger eine umgekehrte Pyramide. Sein eigenes Gesicht flickte aus Bildfragmenten zu einer Collage der Unvollständigkeit zusammen. Das war keine Fotografie als Abbild einer äußeren Wirklichkeit mehr, sondern Widerstand gegen den Systemmenschen. In den 1990er Jahren folgten Pflanzenmotive, an die sich Florschütz aber in seinen Bildstudien annäherte wie an die Körperformen zuvor. Mit dem Unterschied, dass die Blüten, Blätter und Geflechte nun schon wesentlich organischer und weit weniger expressiv wirkten als die zerteilten Körper zuvor. Dann kam auch noch Architektur hinzu und auch sie wirkt fragmentiert, die Räume und Fassaden angegriffen, zersetzt oder ausgehöhlt. Aber auch diese Architektur lebt in Thomas Florschütz' Bildern. Seine Fotografien erzeugen Blickoberflächen, die farblich und technisch höchst kunstvoll konzipiert sind. Sie wirken malerisch, berührbar, als könne man durch sie hindurchlangen in eine andere Sphäre des Empfindens. Doch malerisch soll es gar nicht sein, sagt Thomas Florschütz.
Es geht eigentlich gar nicht so sehr um die malerische Anmutung, sondern es geht vielmehr darum, wie sehe ich was in einem bestimmten Moment. Und das kann man natürlich metaphorisch übertragen auf andere Situationen.
Eine kleine Serie aus dem Jahr 2013 zeigt den Blick aus seinem Atelierfenster, das von Feuchtigkeit beschlagen ist und die Straße dahinter wie eine mehr oder weniger durchlässige Haut verdeckt und dadurch sehr unterschiedliche Momente, offene und geschlossene Wahrnehmungen entstehen lässt. Der Ausstellungstitel im Haus am Waldsee bezieht sich auf diese Überlagerungen von äußerer und innerer Wirklichkeit. in Florschütz berühmt gewordenen Aufnahmen aus dem Berliner Palast der Republik, als dieser abgerissen wurde und nur noch als offenes Skelett aus Stahl und Beton dastand, überlagern sich die historischen und persönlichen Geschichten in einer rohen Übergangssituation. Direkt mit diesen Aufnahmen korrespondieren jene aus den Sammlungsräumen des Ethnologischen Museums Berlin-Dahlem, bevor eben diese Sammlung ins Humboldt-Forum transferiert wurde. Dieses befindet sich, wie man weiß, hinter der rekonstruierten Fassade des Berliner Hohenzollernschlosses, das den Palast der Republik mittlerweile ersetzt hat. An anderer Stelle bevölkern wieder Pflanzen die Architektur in einer Serie, die Florschütz dem brasilianischen Landschaftsarchitekten Roberto Burle Marx gewidmet hat. Manche sehen in den mittlerweile scheinbar nüchternen, scheinbar kühlen Bildern von Thomas Florschütz eine Fotografie, die nichts kommentiert, die unpolitisch ist und nur beobachtet. Ein Eindruck, dem er selbst widerspricht.
Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Ich glaube, dass der Blick immer politisch ist, egal ob er sich in irgendeine Richtung wendet.
Wer das Politische in Thomas Florschütz' Fotografie entdecken will, der muss sich an ihre Anfänge halten. Der Wandel in seinen Bildmotiven in den letzten 30 Jahren ist bemerkenswert, doch seinen Themen ist Florschütz immer treu geblieben und hat ihnen auch eine immer komplexere Gestalt gegeben. Körper, Pflanzen, Architektur spielen ineinander und öffnen sich in verschiedenen Räumen und Spiegelungen in seinen Bildern. System und Chaos durchdringen einander und geben sich dabei den Anschein von äußerer Wirklichkeit. Wenn das keine politische Fotografie ist, dann gibt es Politik gar nicht.
Und es gibt sie doch. Carsten Probst über die Ausstellung Überlagerungen mit fotografischer Kunst, politischer Kunst von Thomas Florschütz. Und wir bleiben beim politischen Blick auch auf die Sammlung des Berliner Ethnologischen Museums. Denn von dort finden gerade 23 Objekte den Weg zurück in ihre ursprüngliche Heimat, die in Namibia liegt. Der Umzug ins Herkunftsland geschieht im Zuge eines Forschungsprojekts, in dessen Zentrum die Stärkung der namibischen Museumslandschaft steht. 400.000 Euro stehen dafür bis Ende Juni zur Verfügung. Danach gibt es dann noch ein Anschlussprojekt mit einer Anschlussfinanzierung. Das Interessante dabei, die Objekte werden nicht nur ans National Museum of Namibia in Windhoek zurückgegeben, sie sollen auch auf ihr kreatives Potenzial untersucht werden. Maria Ossowski mit Einzelheiten.
Die kleine Puppe, der Kinderschmuck, das Mieder, der Lederumhang, all diese Schätze aus dem 19. Jahrhundert lagen Jahrzehnte in Kisten verstaut in Depots des Ethnologischen Museums Berlin-Dahlem. Kunstwerke und Kultgegenstände aus Namibia. 23 werden im Rahmen eines Forschungsprojektes zurückkehren in die Heimat. 23, die Zahl klingt überschaubar. Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Aber das sind unglaublich bedeutende Objekte, weil sie im Grunde eine Zeit des späten 19. Jahrhunderts dort beleuchten, eine Geschichte lebendig werden lassen, die dort nicht mehr existiert. Weder durch Schriftzeugnisse noch durch Objekte. Es ist materialisierte Geschichte und das fasziniert die Menschen dort so. Und natürlich mit dem Wissen, was dort existiert, die Objekte mit diesem Wissen wieder zu verknüpfen, ihnen ganz neue Inhalte zu geben. Die Kulturerbeobjekte der Vergangenheit wären die Quelle für Neuschöpfungen.
Namibische Experten haben sie ausgesucht, in Windhoek werden sie erforscht. Einige von ihnen sollen bei der Eröffnung des Museums für namibische Mode am 1. Juni in Otjiwarongo glänzen. Besonders wertvoll eine Puppe aus Holz, Eisen, Fell und Kalk. Die Direktorin des Nationalmuseums von Namibia, Esther Mombula Gorgoschisch.
This doll is meant for fertility.
Diese Puppe symbolisiert die Fruchtbarkeit. Sie wurde Frauen geschenkt, die bald heiraten würden. In unserer Kultur heißt das auch, sie sollten bald Kinder haben.
You are wished to have children.
Die Königin Olugondo von Ondonga hat diese Puppe für ihre finnische Freundin gefertigt, die Missionarstochter Anna Rautanen. Projektleiterin Julia Binter ist fasziniert von der Ausstrahlung.
Eben, dass sie ein Zeugnis einer Frauenfreundschaft war zwischen einer afrikanischen Königin und einer finnischen Missionarstochter und damit auch auf Frauen aufmerksam macht, die natürlich auch den kolonialen Kontakt mitgestaltet haben. Und in Namibia wird die Kleidung, die diese Puppe trägt, von ganz besonderer Bedeutung sein. Der Reichtum, mit dem diese Puppe bestückt ist, weil sie wirklich ein historisches Zeugnis von höfischer Mode um 1900 im Königreich Ondonga abgibt und damit ganz neue Möglichkeiten der Erforschung der Modegeschichte im Norden Namibias.
All die Kostbarkeiten aus Namibia passten nicht in den europäischen Kanon der afrikanischen Kunstgeschichte, wie zum Beispiel Masken oder Skulpturen. Deshalb verschwanden sie in den Depots. Sie sind jetzt Dauerleihgaben an Namibia, aber an Rückübertragungsverträgen wird gearbeitet. Sie gehören, so Julia Binter, nach Namibia.
Diese Objekte, gerade wenn sie nach Namibia gehen, ermöglichen eine neue Geschichtsschreibung aus namibischen Perspektiven. Es ist nicht mehr wir hier in Europa, die Geschichten, die auch die Objekte definieren, interpretieren, sondern das wird alles in Namibia passieren. Und ich glaube, das hat wirklich auch einen befreienden Charakter.
In Berlin soll es im Humboldt-Forum immer wieder Ausstellungen zu den Schätzen aus Namibia geben. Aber für Hermann Patzinger ist klar, die Kunstgegenstände bleiben dort, wo sie hingehören, in ihrem Heimatland Namibia.
Objekte, die dort bleiben sollen, werden auch dort bleiben. Dann wird es auch zu Eigentumsrückübertragungen kommen. Aber es war uns auch wichtig, dass es nicht im Vordergrund steht. In Zusammenarbeit, die Bedeutung der Objekte für Namibia, und die gehen jetzt zurück.
Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Helmut Patzinger, in einem Beitrag von Maria Ussowski. Nicht nur die Herkunft bzw. der Verbleib eines Kunstobjekts können zum Politikum werden. Neben dem Motiv kann auch der Urheber, die Urheberin eines Werks für eine semantische Verschiebung sorgen. Oder zumindest bewirken, dass man ein Kunstprodukt mit anderen Augen sieht. Großartige Kunst kann von schrecklichen Menschen gemacht werden, Talent auf entsetzlichste Weise als Waffe benutzt werden. So formulierte es der britische Guardian vor einiger Zeit, als mal wieder die Frage auftauchte, ob man Autor und Werk getrennt voneinander betrachten sollte, könnte oder sogar müsste. In diesen Konflikt gerät auch gerade die Musik Richard Wagners. Es ist längst bekannt und unbestritten, dass Wagner Antisemit und Hitlers Lieblingskomponist war. In Israel führte das schon seit der Staatsgründung zu einem inoffiziellen Boykott seiner Musik. Eine Gruppe Wagner-Begeisterter will das nun ändern. Benjamin Hammer berichtet aus Israel.
Anruf bei Jonathan Livni. Er ist Israeli, Jude und ein großer Anhänger der Musik eines antisemitischen Komponisten.
Guten Tag, wie geht's Ihnen?
Jonathan Livni hört gerade Musik, als er ans Telefon geht.
Gerade höre ich den Requiem von Verdi, kein Wagner.
Wagner, Richard Wagner. Für viele in Israel sind das Reizwörter. Denn Wagner war ein Antisemit. Er schrieb in einem Aufsatz, Juden seien unangenehm fremdartig. Sprach ihnen ab, eigene Beiträge zur Kunst zu leisten. Später wurde Wagner von Adolf Hitler und dem NS-Regime verehrt. Häftlinge in Konzentrationslagern wurden gezwungen, Wagner zu spielen. Trotzdem ist Jonathan Livni ein Fan der Musik von Wagner. Er sagt, Wagners Musik ist göttlich. Die Liebe zur Musik, nicht zum Komponisten, vermittelte dem Israeli sein Vater. Der wurde in Deutschland geboren und verlor seine gesamte Familie im Holocaust.
Alle sind nach Auschwitz und so weiter, alle wurden getötet. Mein Vater war der Einzige, der hierher kam. Und er kam mit seinen Dokumenten aus Deutschland, Bilder von seiner Vergangenheit und 50 Schallplatten von Wagners Musik.
Wagners Musik soll in Israel im September aufgeführt werden. Jonathan Livni und sein Verein, die israelische Wagner-Gesellschaft, wollen damit ein Tabu brechen. Schon vor der Staatsgründung Israels wurde hier ein inoffizieller Wagner-Boykott verhängt. Livni stört das. Er ist grundsätzlich gegen Boykotte und verweist darauf, dass in Israel durchaus Werke anderer antisemitischer Komponisten aufgeführt würden. Von den vielen Volkswagen auf Israels Straßen ganz zu schweigen. Jonathan Livni ruft dazu auf, das Werk Wagners von der Person zu trennen.
So wie jemand die Musik schreibt, gehört die Musik der Welt und es ist nicht wichtig, wer es geschrieben hat.
Wagner-Gegner in Israel könnten entgegnen, dass nicht nur Wagner antisemitisch war, sondern auch dessen Werk. Etwa mit antisemitischen Stereotypen in Wagners Opern. Jonathan Livni will in Tel Aviv insgesamt 4 Konzerte veranstalten. Wo genau, will die Wagner-Gesellschaft noch nicht verraten, weil es dann zu Protesten kommen könnte. Ein Symphonieorchester aus Haifa hat Livni bereits abgesagt. Auch Israels Kulturminister ist gegen die Pläne. Mittlerweile läuft eine Anfrage beim Symphonieorchester Jerusalem. Von dort bislang kein Kommentar. Im Jahr 2001 erklang Tristan und Isolde in Jerusalem, dirigiert von Daniel Barenboim. Der spielte Wagner als eine Art Zugabe. hatte das vorher mit dem Publikum besprochen. Manche im Publikum waren begeistert, andere verließen Türe knallend den Saal. Der Israeli Ofer Waldmann ist Journalist, Hornist und spielte in mehreren Orchestern in Deutschland. Auch Musik von Richard Wagner.
Natürlich war da eine Faszination des Verbotenen, die mitschwang. Ich habe in Israel kein Wagner gespielt, Wagner wird in Israel nicht gespielt.
Was sich im Herbst ändern soll. Der Hornist Waldmann kennt das Argument, Wagner-Gegner in Israel müssten ja nicht ins Konzert gehen. Trotzdem hält er Konzerte mit Werken des Komponisten für keine gute Idee.
Solange es Holocaust-Überlebende in Israel gibt, die dadurch verletzt werden, aufgewühlt, dass Wagner hier gespielt wird, dann gibt es eigentlich keine Diskussion. Wer Wagner unbedingt live hören möchte, kann doch getrost in einen Flieger steigen, nach Österreich, Deutschland, irgendwohin, wo Wagner gerade aufgeführt wird.
Jonathan Livni von der israelischen Wagner-Gesellschaft hofft, es in diesem Jahr endlich zu schaffen und Wagner abendfüllend auf eine Bühne in Israel zu bringen. Eine Sache ist Livni wichtig, zu betonen, dass er und seine Mitstreiter Wagner und dessen Ansichten nicht verharmlosen. Sein Vater habe ihm gesagt, dass da ein scheußlicher Mensch die schönste Musik geschrieben habe.
Wenn ich sterbe, werde ich den lieben Gott fragen, wie war es möglich, jemand, der so ein Antisemit war und so ein schrecklicher Mann war, wie hat Gott ihm so eine Begabung gegeben, um solche wunderschöne Musik zu schreiben? Ich verstehe es nicht, aber Musik ist Musik.
Der Wagner-Anhänger Jonathan Livni, Benjamin Hammer, berichtete. In einem guten Monat wird in Klagenfurt der mit 25.000 Euro dotierte Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
14 Schriftstellerinnen und Schriftsteller treten diesmal an beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis. 5 Frauen und 9 Männer. Berühmte Leute sind nicht dabei, was Literaturkritikerin Miriam C. damit erklärt, dass die Teilnehmenden von einem Jurymitglied eingeladen sein müssen. Und die Jurymitglieder wollten gerne möglichst einen neuen Literaturstar entdecken. Zur Auswahl insgesamt sagte sie im Deutschlandfunk Kultur:
Mir fällt auf, dass da viele dabei sind, die bisher vor allem lyrische und performative Texte veröffentlicht haben. Zum Beispiel der deutsch-rumänische Autor Alexandru Bulut, der hat vor 2 Jahren einen sehr tollen 2. Gedichtband veröffentlicht, Was Petersilie über die Seele weiß, hieß der. Und ich bin jetzt vor allem gespannt, von Alexandru Bulut einen Prosatext zu hören, denn laut Statuten des Bachmann-Wettbewerbs, da muss man ja einen Prosatext lesen. Auch Mara Genschel zum Beispiel, die ist Lyrikerin und Musikerin, und der Österreicher Elias Hirschel, Romanautor und Slam-Poet, ist auch dabei. Also diese beiden könnten eigentlich ganz gute Voraussetzungen mitbringen für diese Live-Performance da beim Bachmann-Preis.
Das war die Literaturkritikerin Miriam C. Die Kultur Montenegros werde von großserbischen Akteuren aus Montenegro und Serbien bedroht. So steht es in einem gemeinsamen offenen Brief des montenegrinischen PEN-Zentrums und des montenegrinischen Verbands unabhängiger Schriftsteller an Staatspräsident Milo Djukanovic und die Regierung des Landes. Die Autorenverbände warnen vor einer Auslöschung der montenegrinischen Kultur zugunsten großserbischer Ideen, hinter denen Belgrad und Moskau stünden. Konkret mängeln sie, dass Montenegros Regierung vor allem serbische Kulturinstitutionen durch staatliche Mittel unterstütze. Zugleich gingen die öffentlichen Zuschüsse für die montenegrinische Kultur in Montenegro immer mehr zurück. Zum Katholikentag in Stuttgart, der morgen beginnt, wird das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Karlsplatz rot verhüllt. Als Grund gaben die Veranstalter an, Wilhelm I. werde als Kaiser der Reichsgründung mit dem beginnenden Nationalismus verbunden und der danach einsetzenden Kolonialisierung durch das Deutsche Reich. Am Samstag sind neben dem Denkmal eine Tanzperformance und eine Lesung vorgesehen. Als Bischof Rossbauer in der Fernsehserie Um Himmels Willen war er allgemein bekannt. Der Schauspieler Horst Sachtleben ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Auch an anderen Fernsehserien hat er mitgewirkt. Und als Synchronsprecher gab er Peter Falk in den späten Columbo-Folgen seine Stimme. Eigentlich kam er vom Theater. In München stand Horst Sachtleben, der gebürtige Berliner, mehr als 30 Jahre lang auf der Bühne und wurde 1977 zum Bayerischen Staatsschauspieler ernannt.
Das war's von uns. In den Informationen am Abend geht es heute um Maßnahmen im Kampf gegen die Affenpocken und um den Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Heute genau 3 Monate her. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Noch einen guten Abend.